Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Wunderschönen guten Morgen auch von mir an alle. Cool, dass ihr da seid, dass ihr den Weg heute gefunden habt hierher. Herzlich willkommen an alle, die neu sind. Richtig schön, dass ihr da seid, auch bei uns bei Equip, was wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Richtig super. Hey, und wir befinden uns gerade in einer coolen Predigtserie, an der ich anknüpfen darf. Es geht um Jesus, Gefahr oder Genie. Es geht um Jesus. Eine Predigtserie mal wieder über Jesus. Das kann man machen. Ich dachte, hey, dann kann ich auch immer einen Witz mitbringen über Jesus. Darf man das in der Kirche? Darf man einen Witz machen über Jesus? Okay. Okay, es gibt drei Fakten, die dafür sprechen, dass Jesus ein Italiener war. Nur ein Italiener wohnt bis 30 bei seiner Mama. Er war sich sicher, seine Mutter muss Jungfrau sein. Und nur eine italienische Mutter glaubt, ihr Sohn sei auch Gott. Dann gibt es aber andere, die sagen, nein, Jesus muss aus Kalifornien gewesen sein. Der schnitt sich nämlich niemals die Haare. Der ging immer barfuß, weil er immer surfen war. Und er gründete auch noch neue Religionen. Ja? Okay, und das kann man jetzt noch ein bisschen weiterspinnen. Da kann man auch Ungarisch reinbringen, klar, und was weiß ich. Aber es geht ja um Gefahr oder Genie. Hey, wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt. Oder wenn man so über ein Genie nachdenkt, irgendwie, dann denkt man als allererstes nicht so an Jesus, oder? Man denkt an ganz viele andere Wissenschaftler, Theoretiker, Leute, die was erfunden haben, die die Zeit geprägt haben. Nicht, dass Jesus nicht die Zeit geprägt hätte. Ich meine, wir leben im Jahr 2026, nach Christus. Ja, er hat die Zeit mega geprägt. Aber irgendwie, wenn man sagen müsste, jetzt vor dieser Predigtserie, hey, nenn mir mal ein Genie. Wer von euch hätte gesagt, Jesus? Nee, ne? Mittlerweile würden wir es vielleicht raushauen, ne? Mittlerweile würden wir es vielleicht sagen. Aber wir hätten gesagt, Einstein oder Newton oder Picasso. Wie viele Bilder hatte der gemalt? 50.000. Da Vinci, Steve Jobs oder wer auch immer. Aber kaum jemand hätte Jesus gesagt. Hey, vielleicht liegt das Problem darin, dass wir Genialität vielleicht ganz komisch definiert haben, anders definiert haben. Weil es Jesus nicht primär ging, um Wissenschaft oder eine Maschine zu entwickeln oder irgendwas, sondern dass er, weil er Interesse hatte an Menschen. Und irgendwie haben wir immer anders gedacht. Hey, in dem Duden gibt es eine coole Definition. Wir haben schon einige gehört die letzten Wochen, aber die fand ich auch gut. Und da steht, ein Genie ist jemand mit außergewöhnlicher geistiger Fähigkeit und kreativer Schöpfungskraft. Und dann, wenn ich das lese, dann denke ich doch, passt doch perfekt auf Jesus. Come on, kreative Schöpfungskraft, außergewöhnlich geistige Fähigkeit, das passt. Wenn ich dann die Bibel noch aufschlage und zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17 lese, dann steht da genau das. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine, oder darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also eine Schöpfung, Schöpfungskraft, oder? Unser Jesus ist ein Genie. Und das Coole ist, was wir die letzten Wochen gehört haben, das fand ich echt powerful, was Tore weitergegeben hat. Hey, das Besondere an Jesus' Genie ist, es ist ansteckend. Das ist so cool. Hey, es gibt kein anderes Genie, was ansteckend wäre, oder? Einfach dieser Gedanke, den finde ich, der ist phänomenal. Hey, wir könnten uns noch so anstrengen, so gut zu malen wie ein Picasso. Wir könnten uns noch so anstrengen, irgendwie der Mega-Mathematiker zu werden, der Naturwissenschaftler, irgendwas zu erfinden. Keine Chance. Ey, aber was es bedeutet, Christ zu sein, an einem Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, mit Jesus unterwegs zu sein, ist, wir dürfen ihm ähnlicher werden. Hey, wir dürfen werden wie Jesus. Ey, die Bibel provoziert uns da wirklich krass und der Gedanke allein ist manchmal, der ist mindblowing. Hey, wir dürfen sein wie Gottes Sohn. In Römer 8, Vers 29 steht es. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Ist es nicht crazy? Das ist doch crazy. Allein das ist doch verrückt. Und das ist abgefahren. Also, unsere Predigtserie Genie oder Gefahr. Hey, mein Gebet ist, dass wenn wir heute gemeinsam ein bisschen Jesus als Genie anschauen, hey, dass wir neu überwältigt werden darüber, was er für ein Genie ist. Weil es ist so gut, wenn wir begeistert sind von unserem Gott. Und es geht so schnell, dass es verloren geht. Ja, dass andere Dinge groß werden in unserem Leben. Der Stress, die Sorgen, die Herausforderungen, das Vergnügen, das dies, das. Oder dass wir einfach gelangweilt werden. Oder nicht mehr so staunen über Gott, wie gut er ist. Oder zum Beispiel über sein Wort. Hast du es jemals, also mir ging es auf jeden Fall schon mal so. Und geht es manchmal so, du schlägst das Wort Gottes auf und es begeistert einen jetzt nicht, es wirkt dann mal trocken. Es holt einen nicht immer so ab. Aber es ist so gut, hey, wieder sich immer wieder reinzugehen in die Bibel und eigentlich begeistert zu werden, sein Genie anzuschauen. Aber er ist eben auch gefährlich, weil er begeistert nicht nur, sondern er konfrontiert auch. Es wird ungemütlich mit unserem Gott. Er ist sehr direkt. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Ja, deswegen zählen wir 2026 nach Christus. Und er will dein Leben auf den Kopf stellen. Hey, wenn du hier bist und so bleiben möchtest, wie du bist, habe ich eine ganz schlechte Nachricht für dich. Ja, dann, das ist schwer. Mit Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ey, der will dich nicht so lassen. Er liebt dich. Er denkt auch, dass du wunderbar geschaffen bist. Aber da gibt's auch Dinge, und das weißt du ganz genau, ne? Auch bei mir im Leben, hey, die sind nicht so wunderbar. Die sind ziemlich uncool. Die sind ziemlich lieblos. Hey, da spricht die Bibel als Sünde drüber. Dass wir auch irgendwie verlernt haben, wie man eigentlich Mensch ist. Ja, eine andere Definition, die Tore gebracht hat, dass Jesus Genie ist, dass er uns eigentlich wieder lehrt, Mensch zu sein, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Dass man nur daran, an das Gute, an das Vollkommene, an das Schöne, an das Beste denkt und das umsetzt und so lebt. Aber das passiert nicht einfach so, wenn wir Jesus anschauen, sondern er konfrontiert uns. Und dann merken wir manchmal, ah, hier habe ich Mist gebaut. Da habe ich Unzulänglichkeiten. Da habe ich vielleicht falsche Prioritäten, falsche Lebensweisen. Und das ist bedrohlich. Deswegen Genie und Gefahr, er ist beides. Du kannst Jesus bewundern. Ist deswegen so ein vielleicht Leitvers für die Predigt. Aber du kannst ihm nicht ausweichen. Du kannst ihn zwar bewundern, aber du kannst ihm nicht ausweichen. Du kommst nicht drum herum. Hey, wenn du Jesus anschaust, du kannst nicht irgendwie, ah nee, das passt nicht für mich. Nee, ich glaube, Jesus legt genau den Finger in die Wunde. Hey, und ich will mit euch ein paar kleine Stories anschauen, die mich richtig begeistert haben in der Vorbereitung, wo man so Jesus Genie sieht, um dein Herz vielleicht aufzumachen, Begeisterung zu erwecken über Gottes Wort, über sein Genie und dann in eine wohlbekannte Geschichte reinzusteigen, gemeinsam. Hey, das so ein paar Geschichten, finde ich, wo Jesus Genie einfach so aufblitzt, die sind cool. Wenn man zum Beispiel reinschaut und, weißt du, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Jesus hat ja wirklich was radikal anders gepredigt, als was die Juden und die Schriftgelehrten und alles kannten, wie sie ihren Glauben gelebt haben zu der Zeit. Und sie haben irgendwann gemerkt, boah, der heilt, der tut Wunder, der redet ganz anderes Zeug und das nervt mich. Ja, das hat sie ja richtig genervt, da hat sie richtig herausgefordert. Er hat konfrontiert. Die konnten dem nicht ausweichen. Dann haben sie versucht, ihm Fallen zu stellen. Ja, und so eine erste Falle war zum Beispiel, als sie ihn herausgefordert haben und ihn gefragt haben, hey, wem soll ich dem Kaiser Steuern zahlen? Ja, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen, haben sie ihn gefragt in Lukas 20. Und sie wollen ihn festnageln. Politische, religiöse Falle. Was soll er sagen? Egal, was er sagt, er verliert. Wenn er sagt, ja, dem Kaiser sollte man Steuern zahlen, dann ist die ganze Bevölkerung ziemlich angenervt, weil die haben keinen Bock, Steuern zu zahlen. Wenn er sagt, nein, sollte man nicht machen, dann kriegt er Stress mit den Römern, weil das Volk Israel ja unter römischer Besatzung gelebt hat. Und die waren die ganze Zeit dabei, da waren immer Römer mit am Start. Egal, was er sagt, er verliert. Und ich finde, es ist einfach so cool, wie Jesus in all diesen Situationen, wo du denkst, er ist mit dem Rücken zur Wand, reagiert und sagt, ja, hey, zeig mir mal eine Münze. Zeig mir mal ein Geldstück. Wessen Bild ist drauf? Und dann antworten sie, er fragt zurück, wessen Bild ist auf dem Geldstück? Und die sagen, ja, das Bild vom Kaiser. Und dann sagt er, ja, dann gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und gib aber Gott, was Gott ist. Und das ist so cool, weil es bringt eine andere Dimension rein. Ja, Jesus beantwortet die Frage eigentlich gar nicht. Er stellt eine Gegenfrage. Aber es ist genial. Es ist so das krasse Genie. Ich könnte mir nie vorstellen, dass man das so antworten könnte in der Situation. Aber vielleicht, wer weiß, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, hey, vielleicht kriegen wir auch Weisheit, in so herausfordernden Situationen so stark zu antworten. Ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind, warum nicht? Wir sollen ja verwandelt werden in sein Ebenbild. Hey, das Coole ist, worauf ist denn Gottes Bild? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, gib Gott, was Gott ist. Am Anfang, im 1. Mose, was steht da? Der Mensch wurde geschaffen im Ebenbild Gottes. Worauf ist das Bild? Auf dir. Auf unserem Leben. Und Jesus sagt gleich, hey, ihr könnt mich nicht hier eine Falle stellen. Hey, gib Gott, was Gott ist. Gib dein Leben Gott. Aber komm hier nicht mit so einer Falle, mit so einer Münze, mit dem Kaiser. Mega. Und bringt so eine ganz andere Dimension rein. Voll cool. Also mich hat's begeistert. Woher kommt deine Autorität? Eine andere Frage, die ihm gestellt wurde, so als Falle. Die religiösen Führer kommen zu Jesus und fragen ihn, hey, in welcher Vollmacht tust du das alles? Die Wunder, die Zeichen, redest, vergibst Sünden, sagst, du kannst in den Himmel kommen, wenn du mich annimmst, wenn du Vergebung durch mich kriegst. Und was soll er wieder sagen? In welcher Vollmacht? Wenn er sagt, ja, vor Gott, ich bin ja Gottes Sohn direkt. Das war ja eine Zeit, er wollte nicht sofort ans Kreuz gehen. Wusste nicht, was er sagen sollte? Nee. Aber er wollte natürlich auch nicht sagen von Gott, er wollte nicht sagen von mir. Und er fragt wieder zurück mit so einer mega schlauen Frage und sagt, die Taufe des Johannes, war die von Menschen oder war die von Gott? Und wieder die Pharisäer, die Schriftgelehrten, schwere Frage, was machen wir jetzt damit? Ja, beraten sich, diskutieren intern, weil wenn sie sagen vom Himmel, dem Johannes haben sie nicht geglaubt und haben niemanden motiviert, dass sie da hingehen sollten. Wenn sie sagen von Menschen, dann würden sie ein Problem mit dem Volk bekommen. Ja, weil das ganze Volk sind alle hingegangen. Also diskutieren sie intern, kommen zurück und sagen, wir wissen es nicht. Ja? Und dann sagt Jesus, ja, dann gebe ich euch auch keine Antwort. Ist doch genial, oder? Ist doch genius, ist doch brillant. Denke ich mir so, hey, das kann doch nur, wie kann sich auch jemand diese Story ausdenken? Ja, dass Leute glauben, die Bibel sei ausgedacht von irgendjemand. Denkst du, du kannst so, hast mal Fiktion, also sowas denkt sich niemand so aus, so eine Story. Hey, das ist Jesus, das ist Genialität, das ist eine göttliche Genialität, die das spricht. Hey, eine Mega-Story ist natürlich auch die Frau beim Ehebruch. Eine Frau wird öffentlich bloßgestellt, die kennt ihr die Story bestimmt. Religiöser Führer stehen drumherum, Steine in der Hand, sie soll gesteinigt werden. Und sie schauen Jesus an, was sagst du, ist natürlich auch wieder eine Falle. Und wenn er sagt, lass sie gehen, widerspricht er dem Gesetz. Wenn er sagt, steinigt sie, das geht natürlich gar nicht. Jesus ist die personifizierte Liebe, egal was er sagt, er verliert. Aber er wählt nicht zwischen den Optionen, er bringt sie wieder auf eine ganz andere Ebene. Er bückt sich, schreibt einfach mit dem Finger in dem Sand, da denkst du auch so, okay, was ist das? Aber er sagt erstmal nichts, die Spannung steigt, alle warten und dann sagt er diese berühmten Worte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und niemand wirft einen Stein. Und alle gehen weg, Stück für Stück. Ja, und am Ende stellt er die Frau wieder her, sagt dir, hey, sündige nicht mehr, folge mir nach, aber dir sei vergeben. Wie krass ist das, oder? Ey, da läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich darüber denke. Wie genial, wie brillant Jesus ist. Und ich hoffe, es kann ein bisschen Begeisterung in dir wecken. Hey, wie gut Gott ist, wie genial er ist. Aber er konfrontiert eben auch in diesen, wir denken jetzt, wäre genial, aber er konfrontiert auch. Die Geschichten sind nicht nur schön, begeisternd, die sind auch gefährlich. Hey, es sind immer wieder dieselben Muster. Menschen stellen Fragen, versuchen Jesus festzunageln, wollen Kontrolle behalten. Aber jedes Mal ist Jesus' Antwort genial und gleichzeitig aber mega konfrontierend. Wie konfrontiert er uns heute? Ich glaube, er ist nämlich auch gefährlich für uns und für unser Leben. Weil wir sind ja in der Kirche, vielleicht spricht er auch manchmal mehr zu uns als nicht nur Zöllner und Sünder, sondern halt als Pharisäer und Schriftgelehrten. Zumindest sollten wir uns vielleicht manchmal da einordnen in unserem Leben. Eher. Weil Jesus hat ja nicht nur für damals geschrieben, auch für heute. Ich wollte mit euch in eine mega berühmte Geschichte gehen. Ihr wisst bestimmt, was in Lukas 15 steht, oder? Wer weiß, was in Lukas 15 steht? Ah, da gibt's welche. Verlorene Sohn. Richtig gut. Eine ganz mega bekannte Geschichte. Und jetzt denkt ihr, ah, jetzt packt ihr diese mega alte Kamelle aus. Also viele kennen die wahrscheinlich und denken so, ah, ich schon tausendmal gehört. Aber ich habe in der Vorbereitung ein voll cooles Buch gelesen. Als ich gegoogelt habe und gesagt habe, okay, Genius, was über Jesus als die Genialität, da hieß das Buch The Surprising Genius of Jesus. Und es geht über vieles, aber auch über Lukas 15. Und ich dachte, das war mindblowing. Das hat mich echt begeistert. Und das war krass. Und deswegen will ich da in eine Sache reingehen, bevor wir da reingehen, so ein bisschen das Setting. Es geht nämlich eigentlich gar nicht gleich los in dieser Geschichte, weißt du? Ganz am Anfang steht da, bevor er über dieses Gleichnis spricht vom verlorenen Sohn, spricht er in Lukas 15, Jesus, 15, 1 bis 2. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und sie wollten ihn alle hören. Hey, der war ständig mit den Leuten, hat er abgehangen, die eigentlich richtig Dreck am Stecken hatten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Also, das war das Setting, bevor er überhaupt über diese Geschichte mit dem verlorenen Sohn gesprochen hat. Aber er hat nicht mal damit angefangen, sondern er hat noch ein paar Stories vorher gebracht. Da gibt es eine Story mit verlorenen Schafen. Das eigentlich startet er damit. Er hat erstmal dieses Setting. Da sind zwei Gruppen von Menschen. Da sind Zöllner, da sind Sünder, Leute, die sind vielleicht Mörder, sind Betrüger, sind Leute, die sich mit den Römern sympathisiert haben, die eigentlich das Volk betrogen haben sozusagen, die echt verachtet waren. Die waren da am Start und gleichzeitig so, die alles richtig gemacht haben. Die alles genau wussten, die perfekt mit Gott unterwegs waren, gefühlt zumindest nach ihren Maßstäben. Und dann erzählt Jesus diese Geschichten und er fängt an mit einer ersten Geschichte über 100 Schafe. Da gibt es einen Typ, einen Hirte, der hat 100 Schafe und er verliert, ein Schaf verliert er. Das geht raus und dann sagt er diesen berühmten Satz, hey, wird er nicht die 99 hinter sich lassen und dem einen nachgehen? Und wenn er das eine gefunden hat, dann wird er es auf seinen Rücken tragen und zurückbringen und es wird eine Party gefeiert. Ja, und es wird sich gefreut. Das ist die erste Geschichte. Eine von 100. Dann kommt eine zweite Geschichte von so einer Frau, die zu Hause ist und die 10 Münzen hat, die richtig wertvoll sind. 10 richtig wertvolle Münzen. Wir haben erst 100, dann haben wir 10. 10 Münzen, eine Frau zu Hause und die verliert zu Hause eine Münze von diesen super wertvollen Münzen. Und sie stellt alles auf den Kopf und sucht und hier und rödelt und da, bis sie diese eine Münze gefunden hat. Und als sie diese eine Münze findet, da lädt sie die Nachbarn ein, lädt sie die Freunde ein und die freuen sich zusammen und feiern eine Party, weil die eine Münze gefunden wurde. Von 100 zu 10. Ja? Und dann kommt die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Und es sind eigentlich halt 3 Stories, die connected sind. Ist eigentlich eine Story. Ja? Es ist quasi nicht diese Story ganz alleine. Und ja, er erzählt ihnen dann dieses Gleichnis und für alle, die es nicht so genau kennen, fasse ich es einmal kurz zusammen, wir lesen uns nicht komplett durch. Aber da ist ein Mann, der hat 2 Söhne und der eine Sohn bittet ihn, das Erbe auszuteilen. Er sagt ihm, gib mir das Erbe. Und dann gibt er das Erbe beiden Söhnen, er verteilt es und der eine Sohn zieht in ein fernes Land, verlässt den Vater und lebt unter Saus und Braus, verschwenderisch und verprasst das ganze Geld und irgendwann geht es ihm richtig schlecht. Eine Hungersnot kommt. Und er versucht irgendwo zu arbeiten, hängt sich an einen Bürger dieses fernen Landes. Aber es geht ihm richtig schlecht, bis er irgendwann das Schweinefutter, er hütet die Schweine, will irgendwann das Schweinefutter essen. Und dann kommt er so zur Besinnung und sagt, ach Mann, Alter, ich hatte es so gut bei meinem Vater vorher. Selbst ein Tagelöhner hat es besser bei meinem Vater. Und er kehrt wieder zurück zu seinem Vater. Und sein Vater wartet schon in der Ferne auf ihn und vergibt ihn und fällt ihn um den Hals und küsst ihn und nimmt ihn an und feiert, will eine Party feiern und lädt die Freunde an und die ganze Familie und sie feiern ein großes Fest. Aber da hört die Geschichte nicht auf. Manchmal erzählen wir sie nur so, sie hört dann nicht auf. Sondern gibt es noch den zweiten Bruder und der arbeitet draußen auf dem Feld Und als er davon hört, dass sein jüngerer Bruder zurückgekommen ist, ist er super angenervt. Ja, Brüderkampf. Ganz typisches Ding. Wir haben 3 Jungs zu Hause. Ja, 3 Jungs von 9, bald 10, 14 und 13. Ey, da ist ständig Kampf, auch mal Eifersucht, auch mal gegeneinander. Hey, und genauso ist es, sag ich mal, hier auch. Da liegt noch ein bisschen mehr dabei, ist noch mehr dahinter. Und das will ich mit uns ein bisschen entpacken. Ja, mit diesem zweiten Bruder. Weil Jesus hat Zöllner, Sünder, hat Schriftgelehrten, hat Pharisäer. Und er spricht zu allen. Und es ist genial, wie er alle mitnimmt. Auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Dimensionen. Und der zweite Bruder ist halt mega angenervt. Als er hört, da ist eine Party, da ist Musik, da wird gefeiert, das Kalb ist geschlachtet. Geht gar nicht. Der hat alles verprasst. Der ist in die Welt hinaus. Und jetzt soll hier eine Party gefeiert werden. Da kann ich nicht mitgehen. Ich bleib draußen. Ich bleib bei der Party. Bin bei der Party nicht dabei. Auf keinen Fall. Und es ist irgendwie eine krasse Steigerung, ne? Von 1 von 100 ist verloren, 1 von 10 und dann die Geschichte mit den beiden Brüdern. Und genial ist, das Schaf geht verloren, es geht aus dem Haus, die Münze geht verloren in dem Haus und am Ende die 2 Brüder, einer geht raus und ist scheinbar verloren, kehrt aber zurück, einer ist zu Hause, ist aber scheinbar auch verloren. Ja, da ist so viel Brillanz und Genialität in der Story. Das ist krass. Und natürlich spricht er vordergründig für die Zöllner und Sünder und für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber wenn man da hineinschaut und dieses Buch, was ich gelesen habe, man kann es gar nicht alles entpacken, weil es quasi ganz viel Exegese ist, Auslegung von der Stelle und so. Aber als er das erzählt, diese ganze Story, ja, die spricht eigentlich die ganze Zeit über alle Stories im Alten Testament. Es gibt einen Haufen Stories im Alten Testament von Familienkonflikten. Die Bibel ist voll davon. Weil, hey, wir sind echte Menschen. Wir haben Konflikte. Wir haben Stress. Da gehen Sachen zum Bruch. Hey, in der Bibel, im Alten Testament, ganz am Anfang, Kain und Abel, die gehen schon aufeinander los. Und der eine bringt den anderen um. Jakob und Esau kämpfen. Isaak und Ismael. Josef und seine Brüder. Da ist überall Kampf. Und in all den Geschichten geht es um das Erbe des Vaters, um Anerkennung, um Konkurrenzkampf, Betrug, Streit. Und Jesus spielt halt exakt auf die Sachen so krass drauf an. Und ich habe mal nur einen Vers rausgenommen und ich dann einfach, dass ihr seht, wie so gefühlt jeden Satz, das ist so brillant, spielt er auf eine Geschichte im Alten Testament an. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die kannten alles ganz genau. Und die wussten in jedem Moment, okay, jetzt redet er hierüber, jetzt redet er darüber. Und die hatten die ganze Zeit das Bild von Brüdern, von Geschwistern, von diesen Stories aus dem Alten Testament im Kopf und haben das gemerkt. Hey, in Lukas 15, Vers 20 steht dann so, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, nur also als ein Nugget, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, der verlorene Sohn. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist erstmal crazy an sich. Das ist crazy an sich, weil ein Vater, der sollte nicht rennen, der sollte nicht... Das war verpönt in der Kultur. Ja, der Vater rennt schnell. Das hat alle schockiert. Ein würdiger Mann ist dann nicht gerannt so in der Kultur. Aber er bewegt sich zuerst, entdemütigt sich, nimmt die Scham auf sich, nimmt den Sohn an. Aber das Verrückte ist, die Pharisäer und Schriftgelehrten, als das gesagt wurde, da hatten die genau eine Story im Kopf. Als Jakob und Esau, 2 Brüder, die sich immer bekämpft haben im Alten Testament, die hatten viel Krieg miteinander. Als er das sagt, dann haben sie die Stelle im Kopf, im 1. Mose 33, Vers 4. Da steht, da lief ihm Esau entgegen. Er umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Und Jesus stellt sie bloß, die Schriftgelehrten und Pharisäer, und sagt ihnen, ey, es ist genauso wie da, habt ihr es im Kopf. Und sie merken es die ganze Zeit und es spricht zu ihnen, ja. Und sie konnten nicht ausweichen. Sie konnten zwar Jesus bewundern, aber sie konnten ihm nicht ausweichen. Und er spielt noch auf eine ganze Menge an, der Ziegenbock, der zubereitet wird, was sie dann für ein Festmahl feiern. Das ist genau das Gleiche wie bei Isaak. dass er später Kleidung bekommt. Das ist wie bei Josef etc., dass er einen Ring und Umhang angesteckt bekommt, der junge Bruder. Und es ist mega eingewoben, das Alte Testament, in die ganzen Story. Und das hat mich schon so mega begeistert, wie krass ist das. Innerhalb so einer Geschichte von 2 Minuten erzählt Jesus quasi das ganze Alte Testament und alle Konflikte von irgendwelchen Brüdern und Family-Konflikte und holt schriftgelehrten Pharisäer, aber auch gleichzeitig alle Zöllner und Sünder ab. Das ist so genial. Und jeder denkt so, okay, du sprichst zu mir. Auf verschiedensten Ebenen. Aber er stellt sie halt auch, die eine Gruppe natürlich, voller Wahrheit. Er ist nicht nur genial, sondern voller Wahrheit. Er konfrontiert sie mit ihrer Selbstgerechtigkeit. Und ich möchte so ein bisschen reinschauen. Hey, der ältere Bruder, warum reagiert er so? Warum ist er eigentlich so? Warum ist er so angepisst? Warum ist er so genervt, dass der Vater so großzügig ist, dass er gnädig ist? Wenn man die Verse liest, da würde ich kurz reingehen und das ist vielleicht dann auch eigentlich der Punkt, worum es heute so geht, nach lange, viel Einleitung zu, warum Jesus, warum es so genial ist und begeisternd, Jesus anzuschauen und was er für ein Genie ist und wie brillant. Aber wenn wir die Verse uns gemeinsam anschauen in Lukas 15, 25 bis 32, und uns mal mit dem älteren Sohn identifizieren. So oft macht man es mit dem Jüngeren, wenn man vor Gott weggerannt ist. Aber jetzt mal mit dem Älteren. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind oder Sohn, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden worden. Ich finde es irgendwie krass, dass der ältere Bruder überhaupt so ausrastet. Dass er so richtig wütend ist, dass er sofort so Anschuldigungen macht, sich ungerecht behandelt fühlt. Und wenn man da so ein bisschen weiter nachdenkt, warum ist das so, dann würde ich sagen, das ist nicht einfach nur ein schlechter Moment. Das ist nicht nur eine Reaktion, weil er irgendwie einen schlechten Tag hatte. Weil es vielleicht die ganze Zeit geregnet hat, als er gerade auf dem Feld war. Weil er schlecht geschlafen hat, gerade eine Erkältung oder irgendwie Muskelkater. Oder nichts gegessen hatte. Na gut, vielleicht ist er auch hangry gewesen. Ja? Und hatte einfach mega Hunger nach der harten Arbeit. Aber ich denke, wenn man tiefer schaut, dann glaube ich, kommt was raus in dem Moment, was schon lange da war. Und vielleicht deswegen möchte ich heute mal eine ganz ehrliche eine Frage stellen für den Sohn. Weil vielleicht ist er über Jahre hinweg enttäuscht. Oder über Jahre hinweg haben sich Sachen aufgebaut und ist nicht damit umgegangen. Und deswegen die Frage, wie gehen wir mit Enttäuschung um? Bin ich vielleicht enttäuscht von Gott? Bin ich vielleicht irgendwo innerlich auf Abstand gegangen? Wie gehe ich mit Enttäuschung um? Mit Frustration? Mit Niederlage? Deswegen, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, 8 Minuten, aber Predigttitel: eigentlich enttäuscht von Gott, wenn wir innerlich auf Abstand gehen. Weil Fakt ist, hey, wir alle erleben Enttäuschung. Hey, wir leben in einer Welt, die ist nicht gerecht. Wir erleben Mist, Krankheit, Tod, Enttäuschung, Ablehnung, Niederlage, Frustration, Dinge funktionieren nicht, Beziehungen funktionieren nicht mehr so wie früher oder gehen kaputt oder dies oder das. Hey, wir haben Herausforderungen. Wir leben erst, wenn wir im Himmel sind. Im Himmel ist versprochen, er wird alle Tränen abwischen. Und es wird keine Krankheit mehr sein. Ey, aber auf dieser Welt haben wir noch mit Herausforderungen zu kämpfen. Aber wie gehen wir damit um? Ich finde es interessant, wenn man reinschaut, wie der ältere und wie der jüngere Sohn mit dem Vater sprechen. Der jüngere Sohn sagt schon ganz am Anfang, als er geht, aber auch wenn er zurückkommt, spricht er ihn mit Vater an. Er hat eine andere Beziehung irgendwie. Er ist zwar physisch entfernt, aber er ist emotional nah. Und der Ältere sagt gar keinen. Da weiß man, es steht nichts davon geschrieben, dass er einmal Vater sagt. Als er so angenervt ist, sagt er, siehe, dein Sohn, der hat... Nee, er sagt nicht mal dein Bruder. Er sagt dein Sohn. Er identifiziert sich nicht mal mehr mit ihm als Bruder. Aber da ist auf jeden Fall beim jüngeren Sohn irgendwie eine emotionale Nähe. Und beim älteren Sohn eine emotionale Distanz. Obwohl es physisch, sage ich mal, lokal genau umgedreht ist. Weil der Ältere ist ja vor Ort. Physische Nähe, der jüngere Sohn hat physische Distanz. Also was hat dazu geführt? Man kann sich das nur fragen, ja? Aber was ist mit seinem Herzen passiert? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Der ältere Bruder, ich glaube, es würde ihm Unrecht tun, wenn man sagen würde, der hat einfach dies oder das. Aber ich glaube, der ältere Bruder wurde nicht in diesem Moment bitter. Aber es wurde in diesem Moment sichtbar. Es wurde sichtbar, dass er bitter war, über viele Jahre hinweg. Da war eine Distanz in seinem Leben, in der Beziehung zu seinem Vater gekommen. Warum? Weil Nähe fehlt? Er hat es vielleicht ignoriert. Wisst ihr, und Distanz zu Gott ist kein leerer Raum. Sie wird gefüllt dann mit Frustration, mit innerem Druck, mit Ärger. Das war anscheinend seit langem. Wenn man da in das Wording schaut, was er ihm vorwirft. So viele Jahre diene ich dir und nie hast du mir so einen Ziegenbock gegeben. Hey, es seit vielen Jahren rumort da was in ihm. Hey, und ich möchte heute mal die Message geben, wie lange lässt du Dinge rumoren in deinem Leben? Hey, wie arbeitest du Enttäuschung, Frustration, Konflikt auf? Hey, ich würde mir wünschen, dass wir Menschen sind, wenn ich glaube, wenn wir Jesus Genie angucken und verwandelt werden sollen in sein Ebenbild. Ich glaube, dann heißt es auch zu lernen, mit Frustration, mit Enttäuschung umzugehen und das anzugehen. Da ist was aufgestaut. Und irgendwann kommt es raus. Sprüche 13, Vers 12 sagt zum Beispiel, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Und wir haben alle manchmal hingehaltene Hoffnung, oder? Und es hat das Potenzial, unser Herz krank zu machen. Dass sich Dinge aufstauen, die dann auf einmal rauskommen. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte, Gott, du würdest. Wer hat sich das nicht schon mal gefragt, oder? Hey, wenn wir Mist erleben, wenn wir uns Dinge fragen, warum, Gott, hast du nicht die und die Person berührt? Warum rettest du nicht meine Familie? Warum können sie nicht Jesus kennenlernen? Warum ist nicht die Heilung geschehen und die Person ist gestorben oder für immer krank oder dies oder das? Und es beschäftigt uns. Und es hat das Potenzial, unser Herz krank zu machen. Und wenn wir den alten Sohn, den älteren Bruder anschauen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir schauen, ey, das kann echt ein ganz schönes Ausmaß annehmen. Dass er sich gar nicht mehr freuen kann über seinen jüngeren Bruder. Dass er nicht zur Party reingehen will. Und wir wollen doch keine Leute sein, die Party verpassen, oder? Die Party verpassen. Weil Gott hat eine gute Party für dich und mich vorbereitet. Die größte Party im Himmel. Die allergrößte Party gemeinsam im Himmel. Guck mal, wenn wir alle vor ihm stehen. Aber ich glaube, da ist auch Party in diesem Leben für dich. Und feiern. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit Enttäuschung um? Und ich will dich heute herausfordern und dich ermutigen, hey, wenn du da merkst, dass da eine Distanz vielleicht zu Gott entstanden ist, auf diesem oder jenem Gebiet, hey, dann lass es nicht zu. Hey, weil über viele Jahre hatte der ältere Bruder, irgendwie eine Distanz. Er hat nicht mehr Vater gesagt. Er hat nicht mal mehr gesagt, mein Vater. Er konnte sich gar nicht mehr, da war so viel Groll irgendwie, so viel Hass, der groß geworden ist in seinem Leben. so viel Frustration, so viel Enttäuschung. In Epheser 4, Vers 26 werden wir da auch so ermutigt. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ey, warum sagt die Bibel das? Weil unverarbeiteter Ärger arbeitet in uns und größer wird. Unter der Oberfläche, bis ein Moment kommt und alles kommt raus. Hey, vielleicht hast du auch irgendwelche unerfüllten Wünsche, ungeklärte Erwartungen, nicht ausgesprochene Enttäuschung. Hey, es kann selbst manchmal dazu kommen, dass auch in der Bibel ist es so und du bist danach, du musst dich nicht schlecht fühlen. Es ist kein Moment der irgendwie der Schande oder irgendwas oder der Schmach. Weißt du, in Malachi 3, Vers 14 sagt der Prophet quasi auch so: Ihr habt gesagt, es ist vergeblich, Gott zu dienen. Was haben wir davon gehabt? Manchmal fühlt man sich auch so. Ich habe mich schon so gefühlt. Vielleicht oute ich mich da so. Aber manchmal habe ich mich gefühlt, was nützt es, Gott dir zu dienen? Manchmal merke ich, da sind andere, denen geht es viel besser. Oder ist dies oder das. Dann sehe ich Leute, die dir dienen, die dich so ehren und denen geht's schlecht. Wie kann das sein? Man fühlt sich übersehen, nicht gesehen oder nicht belohnt. Und vielleicht ist es so, dass der größte Abstand zwischen dir und Gott vielleicht aktuell in deinem Leben gar nicht durch Rebellion entsteht, sondern durch Enttäuschung. Enttäuschte Erwartungen, über die du nie gesprochen hast. Weißt du, ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das auch hier mit uns als Kirche. Manchmal denkst du, oh Gott, wir wollen Berlin erreichen. Come on, es gibt nichts Besseres, als dass die Menschen hören, da gibt es einen guten, lebendigen Gott, der liebt und der vergibt. Und dass du einen Platz im Himmel hast. Und dass diese Gemeinde aus allen Nähten platzt und dass Menschen zum Glauben kommen und errettet werden. Und dann ist man 10 Jahre unterwegs, 15 Jahre unterwegs und man denkt, hey, die Gemeinde platzt aber noch nicht aus allen Nähten. Und man fragt sich, Gott, wo bist du? Wofür mache ich das eigentlich? Ich will doch, dass Menschen die Botschaft hören, die beste Botschaft. Hey, warum treffen wir uns als Kirche? Natürlich, dass wir Gott gemeinsam erleben, aber dass Menschen eine faire Chance bekommen, Jesus Christus als Herrn und Retter zu erleben. Hey, wie gehen wir mit der Enttäuschung um? Ich glaube, es ist gut, wenn wir sie nicht einfach nur totschweigen, sondern dass wir sagen, Gott, ich bin enttäuscht. Dass wir lernen, Gott ehrlich unser Herz auszuschütten. Das sagt die Bibel. Schüttet euer Herz aus vor Gott. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Dass wir es nicht unverarbeitet lassen, weil es das Potenzial hat, echt irgendwas kaputt zu machen. Und ich glaube, so weit muss es nicht kommen. Aber was doch so cool ist an der Geschichte, bei all der Dramatik irgendwie auch, ist, dass wie der Vater dem jüngeren Sohn, klar, das lieben wir, das begeistert uns, das zeigt so unseren Gott, wie er ist. Der jüngere Sohn kommt und der will was sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, vergib mir, ich habe gegen den Himmel gesündigt und gegen dich. Und er lässt ihn nicht mal ausreden, umarmt ihn, küsst ihn, steckt ihm einen Ring an, gibt ihm ein Gewand, schlachtet ein Festmahl. Keine Ahnung, wie viele Jahre der weg war. Und es gibt eine große Party und das zeigt, wie gut Gott ist. Hey, wie gnädig, wie voller Erbarmen. Aber cool ist, dass er auch zum älteren Bruder geht. Und als Jesus das gesagt hat, hat er auch zu den Schriftgelehrten, auch zu den Pharisäern gesprochen. Und ich würde nicht sagen, wir sind alle Schriftgelehrte und Pharisäer, aber wir sind in der Kirche, wir sind die ganze Zeit unterwegs mit Gott. Hey, vielleicht sollten wir auch darauf hören, was Jesus uns da sagt. Und der ältere Bruder bleibt draußen. Er will nicht zur Party, er will nicht rein. Es ist nicht mal mehr seine Familie. Dieser da, der dein Sohn. Dieser da, der dein Sohn. Siehe! Er redet ihn nicht mehr als Vater an. Wie crazy. Es hat natürlich krasse Ausmaße angenommen. Aber wie cool ist dann zu lesen in Lukas 15, 28, da ging sein Vater hinaus. Er ging zu ihm. Und dann sagt er auch diese Worte: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Hey, vielleicht ist heute kein Moment irgendwie für große Worte. Ist nicht alles Heidi-Tai. Aber wenn wir einfach einen Moment nehmen, Gott unsere Enttäuschung zu geben, da, wo du dich müde fühlst. Und das ist, glaube ich, kein Moment von Schuld, sondern ein Moment von Begegnung. So wie Gott, der Vater, ihm begegnet. Es geht nicht um Schuld hier an der Stelle. Gott will dir begegnen, da, wo du bist. In deiner vielleicht Enttäuschung oder der Erwartung, die nicht erfüllt ist. Das Geniale an der Story ist ja, dass sie nicht aufhört. Also, dass sie kein Ende hat. Dass sie quasi offen bleibt am Ende. Man weiß nicht, ob der ältere Sohn dann reingeht zur Party. Kennt ihr das von der Serie bei Netflix oder Amazon oder so? Ein Cliffhanger am Ende. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man will unbedingt die nächste Folge sehen. Man muss wissen, wie es weitergeht. Genauso ist es hier. Man will wissen, wie es weitergeht. Aber man weiß nicht, wie der ältere Sohn sich entscheidet. Weil die Entscheidung bei uns liegt. Ich will dich ermutigen, einfach zurück zur Nähe, zur Einheit mit Gott. Wie wäre es, wenn wir einfach einen Song zusammen kurz singen, in ein Lied gehen? Du kannst dazu, lass uns gemeinsam einfach aufstehen vielleicht. Einfach ein ruhiges Lied, wo wir Gott neu sagen können. Gott, ich gebe dir meine Enttäuschung heute. Ich gebe dir meinen Frust. Hey, wenn da nichts ist, wenn du denkst, hey, bei mir läuft's mega wie geschmiert. Ich merke, Gott greift ein hier und da und ich bin so nah mit Gott. Da ist keine Distanz, da ist nichts. Hey, come on, feier und preis Gott und begegne ihm einfach. Aber wenn es dir geht, dass du vielleicht eine Distanz bei Gott spürst, wie wär's, wenn du dein Herz aufmachst, während wir das Lied singen und du einfach deinen Wunsch nach Nähe zu Gott ausdrückst, aber auch ihm einfach ehrlich sagst, was dich enttäuscht hat in deinen Worten.
Mich hast deine Augen stets auf mich gerichtet und deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Und du bist ein Gott, der mich sieht, hast deine Augen stets auf mich gerichtet und deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Du bist ein Gott.
Jesus, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Dass du unseren Blick neu richtest auf dich. Herr, ich bete für alle, die einfach Enttäuschung haben, Frustration, wenn da irgendwas, was tief sitzt, Herr, wo Distanz vielleicht auch da gekommen ist in die Beziehung mit dir. Herr, dass wir lernen, ehrlich zu sein, dir unser Herz auszuschütten, dass wir ehrlich Dinge mit Freunden teilen, dass wir einen Schritt neu auf dich zumachen. Gott, an diesem Morgen, Herr, bekennen wir dir unseren Frust, dass wir uns wünschen würden, an manchen Punkten vielleicht woanders zu sein. Aber danken dir, dass du uns nicht aufgibst, dass deine Gnade uns immer wieder findet, dass wir uns fallen lassen dürfen in deine Arme und dass wir uns heute an diesem Morgen entscheiden, einzugehen und uns mitzufreuen mit dem jüngeren Bruder und die Feier mitzufeiern, einfach das Leben mit dir zu feiern, trotz all der Herausforderungen, trotz all der Enttäuschung. Gott, danke, dass du was Gutes für uns hast, dass unsere Zeit in deinen Händen steht, dass du der Gott der Hoffnung bist, der Zuversicht und der Zukunft. Danke, Gott, für Heilung in diesem Moment, dass du Herzen heilst, dass du Enttäuschung begegnest. Und es ist was nur du tun kannst. Wir können es nicht machen, aber wir schütten dir unser Herz aus an diesem Morgen. Gott, begegne uns da, wo wir es brauchen. Sprich du zu uns, sprich du, Heiliger Geist. Danke, Gott, für Perspektivwechsel, für Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist, die größer ist, die höher ist. Danke, Jesus, für eine Hoffnung, die übernatürlich ist, die genial ist. Gott, wir schauen deine Genialität an diesem Morgen an, deine Größe. Danke, dass du uns nicht zurücklässt, sondern dass du Hoffnung für uns hast und dass wir uns verändern dürfen, immer mehr in dein Ebenbild. Und dass dazu gehört auch unsere Frustration, unsere Enttäuschung, unseren Zorn, unseren Groll, unser Unverständnis. Wir legen es heute ab bei dir. Wir schmeißen es an dein Kreuz und danken dir, dass du es getragen hast und dass du uns vergibst und dass wir uns in deine Arme fallen lassen dürfen, dass wir dich Papa nennen dürfen, dass wir dich Abba, lieber Vater, nennen dürfen. Neu. Danke, Herr. Danke, Jesus. Hey, und ich will auch einfach die Einladung an diesem Morgen geben. Hey, wenn du dich gar nicht mit dem älteren Sohn identifizieren kannst, vielleicht bist du zum ersten Mal in der Kirche, vielleicht hat dich jemand eingeladen, bist du hier als Gast oder einfach neu oder merkst in deinem Herzen, ich bin eigentlich so weit weg von Gott, ich bin gar nicht im Haus, bin wirklich weggelaufen. Ich war länger weg, aber will zurückkommen. Hey, wir wollen jeden Sonntagmorgen die Möglichkeit geben, dass man sich neu entscheiden kann für ein Leben mit Jesus. Weil wir haben diesen Gott, diesen Vater, der dich liebt, der es gut mit dir meint, der selbst bevor du die Chance hast, irgendwas zu sagen, auf dich zurennt und dich umarmt und dir vergibt. Und genau diese Möglichkeit besteht jetzt auch an diesem Morgen hier. Und einfach möchte die Möglichkeit geben, während einfach die Augen geschlossen sind, hey, wie wäre es, wenn wir noch einen kurzen Moment im Gebet bleiben? Und wenn du einfach dich eigentlich fühlst, ich bin weggerannt. Ich habe es alles verprasst. Ich wollte ein Leben ohne Jesus leben, habe gemerkt, aber eigentlich macht es mich nicht frei, sondern macht mich gefangen. Hey, dann ist für dich an diesem Morgen auch die Möglichkeit, zurückzukommen zu Gott. Und du kannst mir das zeigen. Wir machen nichts Peinliches, nichts, stell dich nicht bloß. Ich möchte nur wissen, wie viele Leute wir beten, während alle Augen geschlossen sind. Einfach, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest für Jesus Christus als Retter, als der, der dir vergibt, alle Schuld vergibt, der dich eins macht, neu mit Gott, dem Vater, darfst du mir gerne ein Handzeichen einfach geben, damit ich weiß, für viele. Wir beten ein gemeinsames Gebet zum Abschluss. Sieh jemand, der sich eigentlich fühlt, als wäre er weggerannt, aber zu Hause, nach Hause kommen möchte, zu Gott, seinem Vater, dann hast du jetzt die Chance, während alle Augen geschlossen sind, mir ein Handzeichen zu geben. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber unser Herzschlag ist, dass Menschen nach Hause kommen, die eigentlich noch nichts von Jesus wissen, die noch nicht in eine Gemeinde gehen, noch nicht in eine Kirche gehen, die einfach noch kein Leben mit Gott leben. Hey, wie wäre es, wenn wir einen kurzen Moment nehmen, einfach gemeinsam dafür zu beten, dass Menschen nach Hause kommen, dass Menschen errettet werden hier in diesem Haus und Jesus finden und ein neues Leben mit ihm. Denn dafür existieren wir als Kirche, das ist unser Herzschlag. Hey Gott, wir beten an diesem Morgen, auch wenn jetzt hier keine Hand sich gehoben hat, dass Menschen sich entscheiden für ein Leben mit dir. Hier in dieser Umgebung, hier in diesem Kiez und darüber hinaus, dass wir als Kirche einen Unterschied machen und dass Menschen nach Hause kommen, dass sie dich finden in Gesprächen. Hilf uns mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitgebern, da wo wir sind, von dir zu erzählen und deinen Namen groß zu machen und dass Menschen echt nach Hause finden und die beste Entscheidung ihres Lebens treffen und dich finden. Wir segnen einfach unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Familie im Namen Jesus. Danke für Entscheidungen, die wir sehen werden. Danke, dass Menschen nach Hause kommen und dich finden. Und alle sagen Amen, Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.